Ja, gerade musste ich mich auch entscheiden, weil meine Tochter wollte eigentlich auch, dass ich mit in den Kindergottesdienst gehe. Und die Entscheidung ist mir schwer gefallen, aber ich habe mich dann doch für euch entschieden. Schön, mit euch hier zu sein heute Morgen. Wir wollen uns heute Morgen mit einem christlichen Dilemma beschäftigen. Und zwar dem Dilemma, dass wir auf der einen Seite von unserer Identität als Christ, als Erlöste von Gott, Heilige sind. Aber Heilige, die sündigen. Unsere Stellung in Jesus Christus ist glasklar. Durch Jesus, der gestorben ist am Kreuz und wieder auferstanden ist, haben wir ein neues Leben und eine neue Identität. Das ist und bleibt fest. Gesetzt ist, wir sind Heilige. Und doch sündigen wir noch. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt nur von mir spreche oder ob es auch bei euch so der Fall ist, aber unser Alltagsverhalten als Fromme, unser Christsein ist doch immer wieder geprägt von persönlichem Versagen und Ungehorsam gegenüber Gott. Und eine Folge davon ist Enttäuschung über einen selber. Und die harmonische Beziehung zu Gott ist gestört. Aber wie gesagt, vielleicht geht es ja auch nur mir so und dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen jetzt. Und wenn es euch so geht wie mir, dann können wir vielleicht zusammenklagen, so wie auch Paulus schon geklagt hat. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das beschreibt so ein bisschen dieses Dilemma oder auch diesen Kampf, der in uns herrscht. Das Erste, was mir so eingefallen ist oder so in den Sinn gekommen ist, als ich über diesen Kampf zwischen gefühlt Gut und Böse auch in unserem Inneren nachgedacht habe, ist der Comic Donald Duck. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Comic habe ich vor Augen, wie hinter Donald so zwei andere Donalds, ein Engel-Donald und ein Teufel-Donald stehen, die um seine Aufmerksamkeit buhlen. Und ich habe viel zu viel Zeit in meiner Vorbereitung damit verbracht, Donald-Comics anzuschauen. Und einen winzigen kleinen Ausschnitt habe ich euch mitgebracht. Das ist schon ein sehr, sehr alter Ausschnitt. Und der zeigt so den Kampf in Donald, der eigentlich zur Schule gehen soll. Und es fängt schon mit dem Aufstehen an. Aber die Story ist einfach, eigentlich soll er zur Schule gehen. Und es geht mit Aufstehen los und dann erstmal überhaupt zur Schule gehen. Und später wird er noch versucht, wie cool es ja auch sein könnte, als echter Mann zu rauchen. Aber wir schauen uns einfach mal an, wie das Ganze bei Donald so aussieht. Also wir können jetzt auch noch stundenlang schauen. Jetzt könnt ihr verstehen, dass die Vorbereitung sich dann ein bisschen gezogen hat. Aber ich fand es einfach so herrlich, in diesem Ausschnitt so zu sehen, auch so vielleicht so ein Kampf, der auch manchmal in unserem Inneren so los ist und abgeht. Und halt auch gerade der Schluss nochmal, wo so das Teufelchen ankommt und wirklich sagt hier, du musst doch rauchen und dann, wenn du nur wirklich rauchst, dann bist du ein Mann. Das ist auch so eine Verlockung einfach mit der, ja, die so ganz typisch ist irgendwie und die ganz schön irgendwie so auch eine geistliche Realität verdeutlicht, dank Donald Duck. Ja, okay, wir steigen trotzdem zusammen noch in einen Bibeltext ein und ich möchte heute Morgen mit euch in den Römerbrief schauen, in Römer Kapitel 6. Und ich möchte daraus lesen. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maße auswirkt? Niemals! Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Gottes lebendiges Wort. Die Frage, die Paulus hier ganz am Anfang aufgreift, ist die große Frage: Gnade. Habe ich damit einen Freibrief zu einem ausschweifenden, sündigen Lebensstil? Und die Deutsch-Luther-Antwort lautet: Das sei ferne. Dieser Brief ist geschrieben an eine jüdisch geprägte Gemeinde, an die Römer. Und für die Juden war ja das mosaische Gesetz mit über 600 Regeln und Vorschriften maßgeblich. Und damals, wie heute, waren die Leute ja sehr findig, die gar nicht genug von dieser Gnade von Christus haben wollten. Und nicht nur hier im Römerbrief greift Paulus das Thema auf, das kommt später auch bei den Korinthern unter anderem auch noch mit auf. Und diese Logik hinter dieser Ironie ist: Wenn das Gesetz nur dazu da ist, die Sünde der Menschen aufzudecken, kann sie ja damit auch gleichzeitig zeigen, wie groß die Gnade Gottes ist. Dann würde ja die Sünde Gott verherrlichen. Und das würde ja irgendwie diesen Schrecken von Sünde nehmen. Das kam ja gerade wirklich dieser Lizenz zum Sündigen gleich. Also wenn ich viel sündige, kann ich ja noch mehr Gnade von Gott empfangen als andere, die nicht so viel sündigen. Irgendwie ein doch menschlicher Gedanke, oder? Noch mehr zu haben von dem Guten als die anderen. Und wenn ich da was zu viel tun kann, indem ich nämlich schön sündige, dann warum nicht? Kann uns die gute Nachricht von der bedingungslosen Gnade Gottes nicht tatsächlich manchmal dazu bringen, Sünde zu verharmlosen? Jesus Christus ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Dem haben wir gerade an Karfreitag gedacht. Und Paulus sagt: Das sei ferne, so zu denken, dass wir jetzt mehr sündigen sollen, um mehr Gnade zu erleben. Weil wir sind für die Sünde gestorben. Wie können wir weiter mit ihr leben? Und konkret benutzt er hier ja das Bild von Taufe. Die Taufe als Bild dafür, was als geistlicher Vorgang passiert. Und es verdeutlicht, was bei unserer Bekehrung in der unsichtbaren und geistlichen Welt passiert. Wir sterben mit Jesus Christus am Kreuz. Und wir stehen wieder auf mit ihm zu neuem Leben, aber mit einer neuen Identität. Wir haben von ihm ein neues geistliches Leben geschenkt bekommen. Und wir sollen und dürfen ein neues Leben führen. Und Taufe ist ein Zeichen an die unsichtbare und auch an die sichtbare Welt, die diese Realität verdeutlicht. Wenn jemand zufällig gerade über Taufe nachdenkt, im Juni werden wir eine Outdoor-Taufe feiern. Und falls es da noch Interessenten gibt oder du dich mit dem Thema Taufe auseinandersetzen möchtest, herzliche Einladung, dich einfach mal bei mir zu melden. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Paulus versucht es hier mit allen Mitteln, generell hier in diesen Kapiteln des Römerbriefes, den Leuten bewusst zu machen. Es ist ganz essentiell wichtig. Achtung, Achtung, extrem wichtig. Kapiert es bitte. Wir haben ein neues Leben. Eine neue Identität. Das Alte ist vergangen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Und wenn wir glauben, dass wir teils heiliger sind und teils doch noch Sünder oder im Fleisch, wie es die Bibel auch oft sagt, sind wir hin und her gerissen und bleiben hin und her gerissen in unserer Identität. Ich glaube, dann werden wir nie über ein mittelmäßiges Christsein hinauskommen, es zu leben. Es führt eher dazu, dass wir uns versuchen zu bemühen und dann vielleicht doch eher auch ein Verlierer-Dasein fristen, weil wir immer wieder auch versagen. Und weil wir uns vielleicht immer mehr auch als Sünder sehen, denn als Heiliger. Und genau das ist auch die Masche des Widersachers. Denn wenn wir wirklich begreifen und durchdringen und wirklich verstehen, dass wir eine neue Identität als Heilige haben, als geliebte, wertvolle Söhne und Töchter des Höchsten, wenn wir das mehr verinnerlicht haben, dann können wir uns auch anders verhalten. Dann können wir gegen Sünde kämpfen und sie besiegen. Es passiert in dem Moment, wo wir die Rettung und Erlösung von Jesus Christus persönlich aufnehmen und annehmen, ein radikaler Wandel. Es passiert eine Neugeburt. Der Sünder stirbt mit Jesus und wird wieder auferweckt als Heiliger, als Kind, als Erbe des Höchsten. Das heißt, unsere Grundidentität ist komplett verwandelt. Paulus behauptet hier nicht, dass wir Christen nicht mehr sündigen. Das ist nach wie vor Realität. Und vielleicht erkennen wir das manchmal als Christen noch klarer als andere Menschen. Der Satan, Sünde, sich gegen die Empfehlung Gottes zu entscheiden, sind nach wie vor real, mächtig, verlockend, vielleicht wie bei Donald. Aber durch Jesus, durch das, was er getan hat, dadurch, dass wir eine neue Identität haben, brauchen wir ihr nicht mehr nachgeben, können wir auch Nein sagen. Ich glaube nicht, dass unser Ziel sein sollte, Sünde zu vermeiden, sondern ich glaube, wir sollten uns vielmehr darauf fokussieren, frei zu sein für Gott. Frei zu sein, Gott zu erkennen und uns für ihn zur Verfügung zu stellen. Die Bibel nennt diesen Prozess, dass wir Heilige sind und doch noch sündigen, Heiligung. Also das christliche Alltagsleben darf durch Heiligung geprägt sein. Eine andauernde Verwandlung von Christen. Und die passiert eben nicht nur bei der Bekehrung wie in einem Moment, sondern die dauert unser ganzes Leben an. Und ich glaube, sie kann nur mehr und mehr auch in unserem Leben Realität werden, wenn wir mehr und mehr verstehen, wie radikal diese Identitätsveränderung durch Jesus in unserem Leben auch passiert ist. Wenn wir das wirklich in Anspruch nehmen, dass wir ein neues Leben und neue Identität gestiftet haben von Jesus Christus durch das, was er getan hat am Kreuz und dass er wieder auferstanden ist. Unsere erste wichtige Sache, die wir anerkennen dürfen durch Jesus Christus, ist, wir sind Heilige. Heilige, die nicht schlecht, böse oder nichtnutz sind, sondern Geliebte von Gott. So sehr geliebt, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber ja, wir Heilige, wir kämpfen gegen die Sünde, die uns verführen will. Ein bekannter Theologe hat es mal wie folgt ausgedrückt und ich fand es sehr treffend. Mir scheint, dass auch viele Christen diese Zusammenhänge nicht begreifen. Sie wollen Vergebung, ewiges Leben und Heilung. Doch das eigentliche Geschenk des neuen Bundes ist die Gemeinschaft mit Gott. Es ist, als hätten sie geheiratet, nur um weiterhin alleine zu leben. Als sei die Hochzeit ein Ziel in sich selbst. Aber die Hochzeit ist nur der Beginn einer Lebensgemeinschaft, deren Qualität sich in der Wandlung innerer Einstellungen und in einem neuen Lebensstil zeigen will. Was sehen wir, wenn wir uns selbst im Licht der Liebe Gottes betrachten? Das ist eine wichtige Frage. Unsere Lebensführung kann nämlich nicht besser als unser Selbstbild sein. Nur wenn wir Gottes Liebe zu uns ernst nehmen, nur wenn wir wissen, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, gar nichts, nur dann verliert die Sünde ihre Macht. Wir tun Gott deshalb keinen Gefallen, wenn wir uns als schäbige Sünder geißeln. Wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir uns als schäbige Sünder geißeln. Im Jakobusbrief lesen wir: Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Auch ein Ausdruck von Kampf. Ein treffendes Beispiel, was der Autor geschrieben hat von dem Buch, an dem wir uns in dieser Predigtreihe auch orientieren. Der schreibt darüber, der heißt Neil Anderson, genau, aus einer persönlichen Erfahrung, die er bei der Marine gemacht hat. Ein Amerikaner. Und er berichtet von seiner Zeit auf einem Schiff, wo er unter einem Kapitän war, der der Alte genannt wurde. Und der Alte war ein Tyrann. Er war aber hart, er war barsch, unbeliebt, er war kein gutes Vorbild. Er hatte so seinen Kreis, mit dem er gerade die Neuen und die Jungen schikanierte, sich über sie lustig machte. Und man lernte, damit umzugehen. Man lernte, sich darzustellen. So gut möglichst, dass man keine Klatsche von diesem Captain abbekommt. Man versuchte, ihm eher auszuweichen, herumzutänzeln. Man stellte sich auf diesen Captain und seine Eigenheiten ein. Irgendwann kam ein neuer Captain. Und dieser war ganz anders. Er war zugewandt, freundlich, offen, warmherzig. Und erstmal mussten sich die ganzen Marineleute umgewöhnen. Sie waren es gar nicht gewohnt, einem netten Menschen zu begegnen. Das Verhaltensmuster, was gelernt war, war, sich selber gut darzustellen, wenn der Captain in der Nähe war. Sich wegzuducken, um ja nicht irgendwie Schläge abzubekommen von dem Captain oder irgendwelche, ja, missgünstigen, was auch immer. Auf einmal musste sich das Tun, die Gefühle, das Denken, Erinnerungen und Gewohnheiten ganz neu herausbilden. Und ich kann mir vorstellen, immer wieder verfällt man auch in alte, lang eintrainierte Verhaltensmuster. Und jetzt bin ich eigentlich gar nicht mehr bei dem Beispiel von der Marine, sondern eigentlich auch bei uns. Dass wenn wir einen Herrschaftswechsel vornehmen, weil das ist genau das, was passiert, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen und ihn als Herrn und Retter in unserem Leben akzeptieren, dann sind nicht mehr wir selbst Captain oder wer auch immer vorher dein Captain war, sondern Jesus Christus. Aber die Verhaltensweisen von vorher, Das, was wir eigentlich mal gelernt haben, das ist noch da. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und das, was an Mustern, die wir vielleicht schon jahrelang eintrainiert haben, das ist noch da. Und das braucht Zeit, sich zu verändern. Und Jesus ist wie dieser neue Captain. Zugewandt, wertschätzend, sogar liebend. Ganz anders, als wir vorher gewohnt waren zu leben. Radikal anders. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Nichts verstecken. Nicht nur das Schöne nach außen kehren. Masken abnehmen. Vielleicht Mauern einreißen. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz. Denn euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Das ist die Verheißung. Wenn wir Jesus als unseren neuen Kapitän annehmen, dann sind alte Gewohnheiten, Erinnerungen, Gefühle und Denkmuster von vorher, von sündigen Verhaltensweisen noch da. Aber mit Hilfe unseres Kapitäns und mit Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, können wir uns verändern. Und die Grundlage des Ganzen ist nicht nur, dass wir irgendwie da zwischen diesen Stühlen stehen, ich bin noch irgendwie ein böser, schlechter Mensch, sündiger Mensch vor allem, und ich bin ein Heiliger. Nein, die Basis des Ganzen ist, dass wir durch Jesus Christus neues Leben und neue Identität bekommen haben. Das ist die Basis, auf die wir stehen, auf der wir stehen. Und von da aus können wir der Sünde, die immer noch in Denkmustern, in Verhaltensweisen, die immer noch überall auf uns einprasselt, ganz anders begegnen. Und ist es möglich, Verhaltensweisen neu zu trainieren? Der Sünde zu sagen, du hast keine Macht über mir. Und wir werden uns auch in den nächsten Wochen noch damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist uns verwandelt in unserem Inneren und die Früchte des Geistes hervorbringt. Und wir möchten jetzt auch in dieser Woche starten mit Kleingruppen, wo wir uns tiefer mit diesen Themen beschäftigen wollen. Was bedeutet es wirklich, diese neue Identität zu haben? Die alte Identität als Sünder zurückzulassen und neu anzunehmen. Ich habe neues Leben, neue Identität als Kind des Höchsten. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast, deine Kinder zu sein. Ich danke dir für das, was wir gerade an Karfreitag und Ostern gefeiert haben. Herr, dass du für die Sünde der Welt ans Kreuz gegangen bist und für die Sünde der Welt gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist zu neuem Leben, Herr. Und ich danke dir, dass wir Anteil daran haben dürfen. Herr, ich bete, dass du uns tiefer hineinführst, dass wir durchdringen dürfen mit dem Herzen, mit unserem Tun, mit unseren Worten, mit dem Fühlen, dass wir mehr und mehr begreifen dürfen, wer wir sind in dir und in dem neuen Leben und der neuen Identität, die du uns geschenkt hast, Herr, als deine geliebten Kinder. Jesus, und ich bete auch, dass wenn wir aufstehen und das annehmen und den Kampf kämpfen wollen gegen die Sünde, die trotzdem noch auf uns einprasselt, Herr, dass wir den Sieg erleben dürfen durch dich, Herr. Dass wir erleben dürfen, wie du uns hilfst, den guten Kampf zu kämpfen. Und bei allem möchte ich dich bitten, dass du unseren Fokus wegrichtest von all dem Negativen, von all den Kämpfen hin auf dich, der an Golgatha gesiegt hat und alles überwunden hat, Herr. Lass uns mehr verstehen, was du getan hast, Herr, was du über uns denkst, Herr. Danke, dass du für unsere Sünde am Kreuz gestorben bist, Herr. Wir ehren dich. Amen.